NDR Info. Themen des Tages.
Wieder eine vielleicht voreilige Triumphmeldung des US-Präsidenten, diesmal nicht vom Golf, sondern zu Gaza. Die angeblich bevorstehende Entwaffnung der Hamas, ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Unser Israel-Korrespondent ordnet das gleich für uns ein. Dann blicken wir auf eine Achillesferse der europäischen Grenzsicherung. Wie konnte die Exklave Ceuta überrannt werden? Was geschieht mit den Migranten, die die EU erreicht haben? Und wie blickt man in Madrid und Brüssel auf das Geschehen? Und nachdem die Pläne von Gianni Infantino offenbar floppen, ist der FIFA-Chef noch zu halten? Darüber spreche ich mit dem Sportjournalisten Thomas Kistner von der Süddeutschen. Zuerst aber der Blick nach Gaza. In dieser Woche haben wir schon gehört, dass die israelische Armee einen massiven Graben durch den Landstrich gezogen hat, um einen Puffer zu israelischen Siedlungen zu schaffen. Jetzt aber meldet Donald Trump einen so wörtlich monumentalen Schritt. Die Hamas sei zur Entwaffnung bereit. Ein Schritt, der ja seit vielen Monaten überfällig ist, wobei ja auch die USA den Fokus verschoben hatten. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv, wer hat da verhandelt und was ist angeblich ausverhandelt?
Dabei waren die Vermittlerstaaten, Katar, Ägypten und die Türkei. Die Hamas saß dort am Tisch und auch Vertreter des sogenannten Friedensrats, des Board of Peace, was ja von Donald Trump eingerichtet wurde. Und die haben dann auch das Ergebnis verkündet. Das Ergebnis soll sein, und das war der wichtigste Schritt, dass es eine Einigung gibt über die Entwaffnung der Hamas. Das ist der Schritt, der von Israel am weitesten gefordert worden war in letzter Zeit und der auch als das größte Hindernis galt, um im Gazastreifen wirklich voranzukommen. Da gab es eine Einigung. Inzwischen ist diese Einigung übrigens auch, zumindest in Teilen, von Seiten der Hamas bestätigt worden. Es gibt ein offizielles Statement, da ist die Rede davon, dass das Thema der schweren Waffen besprochen wurde und dass dieses Thema aber dann gebunden ist an ein komplettes Einstellen der Kampfhandlungen und auch an einen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. Das heißt, es gibt da noch schwere Bedingungen, die da zu erfüllen sind. Die Frage ist noch, wer muss den ersten Schritt machen? Und das soll in den nächsten Wochen dann vereinbart werden.
Und wenn es um eine solche Abfolge von Schritten und auch Vertrauensbildung geht, bis zu einer Entwaffnung am Ende, gibt es dann einen detaillierten Zeitplan für diese Abfolge und herrscht auch darüber schon Einigkeit?
Es gibt einen Zeitplan, den hat das Board of Peace, der Friedensrat, tatsächlich veröffentlicht heute. Also zumindest die nächsten Schritte, die gegangen werden sollen. Die Bedingungen, die sind da auch aufgeschrieben. Aber tatsächlich, was konkret wann passiert, das soll jetzt in den nächsten 2 Wochen, möglicherweise könnte es noch ein bisschen länger dauern. Diese Möglichkeit ist auch schon genannt worden. Das soll da vereinbart werden mit der Hamas, mit Israel auch. Denn da muss ein Schritt auf dem anderen folgen. Und es gibt Forderungen eben, die sich widersprechen. Die Hamas will die Waffen erst abgeben, wenn sie Garantien hat, dass die Kampfhandlungen wirklich eingestellt werden. Israel greift ja immer noch fast täglich Ziele im Gazastreifen an. Und dass die israelischen Truppen sich zurückziehen. In den letzten Monaten haben die Truppen ihre Kontrolle über große Teile des Gebietes ausgeweitet, haben inzwischen fast 70% des Gazastreifens unter Kontrolle. Und auf israelischer Seite besteht man auf einer völligen Demilitarisierung des Gazastreifens. Das schließt dann übrigens nicht nur die Hamas mit ein. Es gibt auch andere militante Gruppen im Gazastreifen, auch Terrorgruppen, die beteiligt sind. Es gibt auch Clans, die Waffen haben. Also wenn die auch noch alle mit beteiligt werden müssen, dann wird es ziemlich kompliziert und das könnte noch länger dauern. Der Plan ist, dass die Entwaffnung in etwa 200 bis 350 Tagen abgewickelt werden soll. Also das ist ein längerer Zeitrahmen.
Von was für einem Waffenarsenal der Hamas reden wir denn noch nach den vielen Monaten des Krieges und den, Sie sagen es ja, weiter anhaltenden Angriffen der israelischen Armee? Was ist da noch da und wer wird es kontrollieren?
Das ist schwer zu sagen, denn die Hamas macht darüber keine Angaben. Und von israelischer Seite ist natürlich das Interesse groß, die Bedrohung der Hamas oder durch die Hamas möglichst groß darzustellen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Hamas noch über Waffen verfügt. Immer wieder wird das ja auch gezeigt. Es gibt zum Beispiel Sicherheitskräfte, die auf den Straßen sind, die über Waffen verfügen. Es gibt sogenannte schwere Waffen, also zum Beispiel Panzerabwehrgeschosse, möglicherweise auch noch Raketen. Und die lagern eben in diesem Tunnelsystem der Hamas, das nach israelischen Angaben nur zu einem Teil zerstört worden ist. Das ist auch Teil der Aufgaben der Friedenstruppe und der Übergangsregierung im Gazastreifen, dieses Tunnelsystem nochmal zu identifizieren und dann eben auch zu zerstören, um aus israelischer Sicht für Sicherheit zu sorgen. Auch das ist noch eine schwierige Aufgabe.
Auf Israel blicken wir jetzt gleich nochmal und die Haltung der Regierung. Aber ist aus Ihrer Sicht eine Hamas aus, ich sag mal, Kommunalpolitikern und Polizisten überhaupt denkbar oder ist Kampf und Terror deren DNA?
Auf jeden Fall beides. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die die Vernichtung Israels in ihren Statuten hat gewissermaßen. Auf der anderen Seite ist sie auch eine politische Partei, die von Palästinensern gewählt wird, die den Gazastreifen verwaltet hat mit Politikern, mit Verwaltungskräften. Also das gehört schon auch dazu. Die Hamas hat jetzt in einem offiziellen Schritt die Verwaltung des Gazastreifens abgegeben und damit den Weg freigemacht für ein sogenanntes nationales Komitee, also eine Übergangsregierung, wo Israel sicherstellen will, dass da Hamas keine Hände im Spiel hat. Also ob das dann so kommt, das muss man mal sehen. Aber die Hamas will natürlich nicht nur militärisch überleben, wobei die Frage ist, wie das gelingen soll, wenn sie die Waffen abgibt, aber mindestens auf jeden Fall politisch überleben. Denn auch die Palästinenser werden irgendwann wieder wählen. Die Hamas wird auch da antreten wollen. Und sie will als Organisation, die gegen die israelische Besatzung steht und eben gegen den Feind Israel kämpft, weiterhin präsent sein.
Wenn ich die Aufzählung derer, die da verhandelt haben, in den letzten Wochen und Monaten richtig gehört habe, dann war Israel nicht eingebunden in die Verhandlungen. Hat sich die Regierung zu Trumps Triumphmeldung geäußert und wäre sie zu einem Rückzug der Armee am Ende des Prozesses bereit?
Das muss man sehen tatsächlich. Es ist auffällig, dass hier ein beredtes Schweigen herrscht, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich so, dass es keine offiziellen Statements der israelischen Regierung gibt. Da sagt man natürlich wahrscheinlich, wir waren nicht am Tisch und insofern müssen wir uns auch nicht äußern. Aber natürlich muss Israel da auch sozusagen Verpflichtungen erfüllen, muss darauf reagieren, dass auf die Forderung von Donald Trump. Der hat sich heute auch schon nochmal wieder geäußert und hat gesagt, er wäre sehr enttäuscht, wenn Israel seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Also Israel muss sich da schon auch bewegen, muss zum Beispiel darüber nachdenken, Truppen zurückzuziehen. Das Problem hier innenpolitisch ist, wir haben in 3 Monaten eine Parlamentswahl. Benjamin Netanyahu will sie wieder gewinnen und er gewinnt diese Wahlen, wenn er sie gewinnt, auf jeden Fall mit dem Thema Sicherheit. Jeder Rückzug aus dem Gazastreifen ist da schädlich und deswegen fürchte ich, dass es da keine große Bewegung geben wird, allenfalls symbolische Schritte.
Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Ein Ansturm auf eine Festung. Bis zu 50.000, 60.000 Menschen sollen innerhalb weniger Tage und Stunden Ceuta erreicht haben, eine spanische Siedlung auf afrikanischem Boden mit rund 80.000 Einwohnern. Es ist ein kurzer Weg von den marokkanischen Abschnitten der Küste bis zu den Exklaven Ceuta und Melilla. Aber für Spanien ist das frühere Kolonialgebiet natürlich eine Prestigeangelegenheit. An eine Aufgabe ist nicht zu denken, schon gar nicht mit Blick auf die Bewohner. Levin Salomon für das ARD-Studio Madrid. Was war die Botschaft des spanischen Premiers Sanchez an die vermutlich völlig verunsicherten Einwohner und Landsleute in der Exklave heute?
Ja, Ministerpräsident Pedro Sanchez und sein Innenminister Fernando Grande Malasca waren heute vor Ort in Ceuta, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Pedro Sanchez, der sprach vor Ort von einem Angriff und von der Verletzung territorialer Integrität Spaniens. Er macht Menschenhändler für die Lage in Ceuta verantwortlich und er hat vor allem den Anwohnern Ceutas eben seine Unterstützung zugesagt. Er sprach eben wörtlich davon, ganz Spanien stehe an der Seite der Exklave und er sagte auch, wir nehmen die Verantwortung jetzt für diese Situation.
Ceuta und Melilla sind Vorposten Europas im Maghreb, aber sie sind auch Achillesfersen in Sachen Einwanderung. Und seit Jahren hören wir immer mal wieder von Vorstößen von Menschengruppen auf diese Exklaven, die ja nun wirklich Festungen Europas sind. Was mag der Hintergrund sein, dass es jetzt so viele waren? Ist das auf Social Media abgesprochen worden? Steht eine Initiative dahinter? Gab es auch einen Impuls aus Spanien?
Ja, Regierungschef Sanchez, der hat, wie gesagt, das Ganze als Angriff verurteilt und die Gerüchte, die eben auf marokkanischen Social Media Kanälen eben geschleust worden sind, die hat Pedro Sanchez der sogenannten Schleusermafia, das war das Wort, was er selbst benutzt hat, zugesprochen. Man muss immer so im Hintergrund behalten, Ceuta ist ja eine spanische Exklave an der Küste Nordafrikas, also wie eine Halbinsel und das Land drumherum ist Marokko. Die spanische Regierung hat erstmals jetzt seit 2021 eben dort wieder Grenzsoldaten eingesetzt. Damals waren eben schätzungsweise 8.000 Menschen aus Marokko nach Ceuta gelangt. Eine Option ist, das ist gerade denkbar, dass Marokko Spanien unter Druck setzen will. Bereits in der Vergangenheit hat Marokko eben die exponierte Lage von Ceuta gezielt gegen Spanien und die EU eingesetzt. Im Jahr 2021 hat dann auch Spanien damals von Migration als Waffe gesprochen. Ob das jetzt auch der Fall ist, das ist allerdings noch unklar.
Was geschieht nun mit diesen wohl fast 60.000 Migranten? Wird ihr Asylanspruch jetzt geprüft, individuell womöglich? Werden sie aufs spanische Festland gebracht? Welche Rolle spielt das Militär jetzt?
Ja, das wird sich alles zeigen. Es solle erste Anzeichen geben, dass eben bis zu 25.000 Migranten heute am Tagesverlauf die Exklave wieder selbstständig verlassen haben. Wie es genau weitergeht, das ist derzeit noch völlig unklar. Was man wissen kann, unter den Ankommenden sind und waren vor allem junge Männer, aber auch eben Frauen und Kinder. Der EU-Migrationskommissar Magnus Brunner, der hat Spanien bereits gestern Unterstützung, unter anderem durch die Grenzschutzagentur Frontex, zugesagt und kündigte eine enge Abstimmung mit den marokkanischen Behörden an. Mittlerweile wissen wir, Spanien hat Frontex bislang noch nicht bemüht. Wie es jetzt allerdings genau weitergeht, das ist derzeit noch völlig unklar. Von spanischer Seite ist allerdings davon auszugehen, dass die Migranten nach Möglichkeit nicht auf den europäischen Kontinent vordringen, sondern dass die Lage eben vor Ort gelöst werden soll. Die Lage ist allerdings gerade sehr dynamisch und unübersichtlich.
Informationen von Levin Salamon. Die Lage in der spanischen Exklave Ceuta sorgte sofort für Spannungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Italien fordert drastische Maßnahmen gegen Spanien. Spanien setzt auf EU-Solidarität. Brüssel bietet Hilfe an und versucht, die Debatte und den Konflikt über verschiedene Kanäle auch in Richtung Marokko zu entschärfen. Judith Kohlenberger leitet das Forschungsinstitut für Flucht- und Migrationsforschung und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist jetzt für NDR Info am Telefon. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ist das ein Stresstest für die noch recht frische gemeinsame EU-Migrationspolitik, die ja auch die Außengrenzen stärken soll?
Ja, ich denke, das ist es tatsächlich, weil man ja genau für solche Situationen sich auf neue gemeinsame Regeln verständigt hat, die seit dem 12. Juni diesen Jahres jetzt in Kraft getreten sind und die man nun natürlich in die Anwendung bringen sollte. Und diese Regeln beinhalten übrigens nicht, dass Binnen-Schengen-Grenzkontrollen eingeführt werden, sondern unter anderem, dass Personen ein Screening zugeführt werden auf Vulnerabilität, Gesundheit, Sicherheitsüberprüfung, Identitätsfeststellung und dann entweder in einem Grenzverfahren oder regulären Verfahren auch ihren Asylantrag gehört bekommen, wenn sie denn um Asyl ansuchen. Und vergessen wir nicht, wir haben uns auch auf einen Solidaritätsmechanismus innerhalb der 27 Mitgliedstaaten geeinigt.
Italiens Rechtsregierung hat sofort verlangt, Spanien aus dem Schengen-Raum auszuschließen, so als hätte nicht Italien mit Lampedusa ein ähnlich verletzliches Territorium. Gerät Schengen in Gefahr, wenn Spanien seiner Exklave die Menschen abnimmt und auf Verteilung in Europa besteht?
Spanien dürfte das nach den jüngsten Informationen nicht tun und hat schon betont, dass vorerst die Migranten nicht aufs Festland weitergelassen werden. Und man darf nicht vergessen, dass bereits jetzt die Lage so war, noch vor dem Ansturm, dass für Personen, die von Ceuta aufs Festland gekommen sind, weitere Kontrollen notwendig waren. Ich glaube, man muss schon auch sehen, dass diese Forderungen der europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich ja gegenseitig zu überbieten versuchen, auch ein teilweise innenpolitisches Signal sind. Eine restriktive, harte Asylpolitik ist einfach derzeit im Trend, kann man sagen. Und ich glaube, da wird teilweise auch innenpolitisches Kleingeld damit geschlagen.
Gerät die Rechtsstaatlichkeit der EU in Gefahr, wenn, Sie haben die eigentlich vereinbarten Regeln erwähnt, wenn Spaniens Militär die Menschen nach Marokko zurückbringt? Wären das Pushbacks, wenn 60.000 Menschen ja durchaus schon EU-Territorium betreten haben?
Das sind dann Pushbacks, wenn die Menschen eigentlich einen Asylantrag stellen möchten und ihnen diese Antragstellung verwehrt wird. Das dürfte bei den jetzt etwa 25.000, die zurückgekehrt sind, nicht der Fall gewesen sein. Da handelt es sich wohl auch um freiwillige Rückkehr. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen ja wohl vielleicht auch unter falschen Vorstellungen gekommen sind, etwa eine Aufenthaltsbewilligung bekommen zu können. Das hat sich jetzt nicht materialisiert. Also man muss, glaube ich, auch die Situation, die wirtschaftliche Lage, vor allem für die Jugend in Marokko im Auge haben, die auch aufgrund der Perspektivlosigkeit diesen Weg gewählt haben.
Was kann die EU nun mit Marokko dealen? Ein Rückführungsabkommen oder liefert sie sich dann wieder einer Regierung aus, die sie dann nach Belieben unter Druck setzen kann?
Ja, also den perfekten Partner auf der Welt, den gibt es für die EU kaum, muss man ehrlicherweise sagen. Marokko hat ja schon bereits eine Art strategische Partnerschaft mit der EU unterhalten über Jahre hinweg. Diese Situation ist tatsächlich überraschend, weil die ersten Anzeichen nicht darauf hindeuten, dass es sich um eine klassische Instrumentalisierung Stabilisierung handelt. Also dass hier andere außenpolitische Interessen im Fokus standen und Marokko bewusst versucht, durch Migrationsströme Druck auszulösen. Im Gegenteil, es dürfte auch tatsächlich die marokkanische Regierung überrascht haben. Man hat vielleicht zu passiv reagiert. Man hat vielleicht auch diese teilweise Fehlinformationen, die in sozialen Medien kursiert sind, einfach dem nichts entgegengestellt. Gleichzeitig muss man auch wissen, dass die wirtschaftliche Situation in Marokko, ich habe die Jugendarbeitslosigkeit angesprochen, viele Menschen eben auch dazu bewegt, in Europa oder auch in anderen Teilen der Welt neue Perspektiven zu suchen. Und solange wir diese gesamtheitliche Frage nicht stellen, wird Europa weiterhin Zielland bleiben und wird auch diese sogenannte europäische Migrationsfrage nicht nachhaltig gelöst werden können.
Sagt Dr. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien, in den NDR-Info-Themen des Tages. Viele Menschen in Deutschland leben schon jetzt nach dem Grundsatz reparieren statt wegwerfen. Seit heute gibt es europaweit ein Recht auf Reparatur. Ex und hopp, damit soll nun Schluss sein im Produktkreislauf in Europa. Sarah Lopez erzählt aus Brüssel mehr.
Das neue Gesetz soll die Reparatur von einer Reihe von kaputten Elektrogeräten attraktiver machen. Wenn zum Beispiel eine Waschmaschine innerhalb der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren kaputt geht, dann hat der Käufer die Wahl: austauschen oder reparieren lassen. Wer sich für die Reparatur entscheidet, wird dafür belohnt mit einer Verlängerung der Gewährleistung um 1 Jahr. Aber auch wenn ein Gerät erst danach kaputt geht, haben Käufer jetzt das Recht, Geräte wie Smartphones, Fernseher und Kühlschränke reparieren zu lassen. Und zwar je nach Produktgruppe 7 bis 10 Jahre, nachdem das letzte Gerät des jeweiligen Modells auf den Markt gebracht wurde. Hier zählt also nicht das Kaufdatum. Kostenlos muss eine Reparatur dann aber nicht sein. Die Hersteller müssen auf ihrer Website beispielhafte Reparaturpreise veröffentlichen. Die Änderungen betreffen nicht alle Elektrogeräte, sollen aber später weitere dazukommen. Nach Angaben der EU entstehen jedes Jahr 35 Millionen Tonnen an Abfall, weil eigentlich reparierbare Dinge weggeworfen werden. Mit dem Recht auf Reparatur will die Europäische Union ihrem Ziel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft näher kommen.
Und noch etwas ist neu. Ab morgen, dem 1. August, greift in Deutschland stufenweise der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Chris Berdrow erklärt das genau.
Konkret haben die Kinder einen Anspruch auf 8 Stunden Bildung und Betreuung pro Tag von Montag bis Freitag und bis auf 4 Wochen auch in den Ferien. Also nach dem Unterricht ist nicht Schluss, sondern es geht weiter in der Schule, in einem Hort in der Nähe, mit Spielen, Basteln, Hausaufgaben machen, gemeinsam essen und das alles eben betreut. Mehr als die Hälfte aller Grundschulkinder nutzt solche Angebote heute schon. Jetzt kommt also der Rechtsanspruch darauf. Das Ganztagsgesetz ist ja schon 2021 von der damaligen Großen Koalition beschlossen worden. Trotz der jahrelangen Vorbereitung ist es eine Herausforderung, den gesetzlichen Anspruch wirklich flächendeckend zu erfüllen. Selbst für die Erstklässler in diesem Jahr, die ja jetzt als erstes dran sind, kann es regional eng werden, für wirklich jedes Kind einen solchen Platz zu garantieren. Also auch wenn viele Schulen erweitert worden sind, Horte neu gebaut, Betreuungsräume geschaffen wurden, das Ganze ist noch nicht zu Ende. Der gesetzliche Anspruch, das ist der Plan, wird Schritt für Schritt erweitert. Jedes Jahr kommt eine Klassenstufe dazu, sodass dann 2029/30 alle Grundschüler der Klassen 1 bis 4 ein Recht auf Ganztagsbetreuung haben.
Um 5 Uhr früh veröffentlichte die FIFA heute in Zürich Klarstellungen zum Investorenplan. Eine Menge rhetorischer Nebel, hinter dem FIFA-Chef Infantino abtaucht. Tenor: Man respektiere das Feedback und die Besorgnis. Niemand hat die Absicht, den Fußball zu verkaufen. Nur falsche Medienberichte hätten den Abstimmungsprozess unterbrochen. Jeder kann ja widersprechen, aber dann bitte auch jeder der 211 Mitgliedsverbände für sich. Und es ist ja nur ein Vorschlag. Thomas Kistner ist Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und schrieb 2012 das Buch FIFA Mafia. Das war noch in der Ära von Sepp Blatter. Hat die UEFA jetzt mit der einstimmigen und glaubwürdigen Boykottdrohung mal Haltung bewiesen und ihr sportpolitisches und auch sportliches Gewicht in die richtige Waagschale geworfen?
Ja, also das kann man wirklich sagen. Die UEFA zeigt Haltung und sie wird das auch durchhalten vor allem. Und sie wird noch mehr tun. Sie wird alles daran setzen, Infantino an der Spitze des Weltfußballverbandes abzulösen. Also da kommt noch mehr. Geprüft werden Klagen gegen ihn über das mehr als schräge Vorgehen bei dem Versuch, immerhin den weltgrößten Fußballverband in ein Kartell für private Investoren umzuwidmen. Und das mit der Pistole auf der Brust für all diese beteiligten 211 Nationalverbände. Ist ganz gut, wenn da mal der Staatsanwalt hinschaut. Und sie wird insbesondere stabil bleiben. Wir werden schon in wenigen Wochen sehen, wenn das ganze Theater überhaupt noch so lange anhält. Mhm. Weil in 5 Wochen geht los die U20-Frauen-WM. Und schon da würden die 6 europäischen Teams, Deutschland ist nicht dabei, aber Spanien, Frankreich und einige andere, nicht am Start sein.
Hat Infantino es also übertrieben und war sein Auftreten nach der WM noch einmal so rücksichtslos, arrogant, selbstherrlich, dass er den Widerstand erst aus Europa und dann eben auch von anderen Kontinentalverbänden förmlich heraufbeschworen hat?
Naja, als er den Bogen überspannt, hat er auf jeden Fall sein gottähnliches Gehabe. Das kennt man ja schon, mittlerweile schon seit vielen Jahren. Darüber lacht die Welt und auch viele im Weltfußball lachen darüber. Aber hier geht es ans Eingemachte. Hier geht es wirklich um den Ausverkauf des Fußballs an amerikanische Investoren. Und das kann natürlich niemand gutheißen, dem auch nur ein bisschen was am Fußball liegt. Dass es natürlich die üblichen Hintersassen, vor allem in der dritten Welt, gibt, die im Zweifelsfalle gar keinen richtigen Fußballbetrieb in ihren winzigen Ländern oder auf irgendwelchen Südseeatollen betreiben und höchst dankbar sind für Millionen von Fördergeldern, die jetzt schon jedes Jahr reinkommen. Das ist klar. Aber das ist in keinster Weise zu berücksichtigen. Das ist völlig belanglos. Und auch da muss man im Übrigen mal ansetzen, denn dieses absurde Wahlsystem, das Infantino die Macht sichert und eigentlich jeden FIFA-Präsidenten bisher die Macht gesichert hat, nämlich One Country, One Vote, das ist ja an Absurdität nicht zu unterbieten.
Und ist die UEFA nun eine Macht des Guten oder war das nur der Neid, dass einer sich da frech und erpresserisch das größte Stückchen vom Kuchen abschneiden wollte, so wie man ja auch in die Pläne für eine Super League von Topvereinen in Europa eingrätschte als UEFA?
Ja, ich glaube, das ist in dem Fall wirklich die falsche Perspektive. Um Neid geht es hier überhaupt nicht. Die UEFA hat, Stichwort Super League, natürlich das Interesse, ihre eigenen Güter zu schützen. Und naturgemäß erfolgen alle Angriffe von Infantinos Seite seit vielen Jahren auf die UEFA. Das liegt ganz einfach daran, dass in Europa 80% der Fußballumsätze gemacht werden weltweit. Also nur in Europa fließt richtig Geld. Und deswegen versucht er da sowohl mit der Club-WM, die man eigentlich auch schon als halb gescheitert betrachten muss, als auch natürlich mit der Fußball-WM, die er ja schon vor Jahren versucht hat, alle 2 Jahre auszurichten. An die Töpfe in Europa zu gehen. Die UEFA schützt ihre Güter und die UEFA weiß, dass es letzten Endes nur auf ihre Vertreter ankommt. Schauen wir auf die Club-WM letztes Jahr kurz. Ab Viertelfinale sind ja nur noch europäische Spitzenteams dabei. Also das ist Augenwischerei. In der Vorrunde verliert der FC Auckland gegen Bayern München 10-0. Und hinten raus geht es natürlich nur um Europa.
Ich habe es erwähnt in der Anmoderation, Ihr Buch FIFA Mafia ist von 2012. Da war Infantino noch UEFA-Generalsekretär und Sepp Blatter zog die FIFA-Fäden, der heute zum Widerstand gegen Infantino aufruft. Ist das System Weltfußball reformierbar oder gilt im Grunde Soccer will eat itself?
Also unter den obwaltenden Umständen ist er natürlich nicht reformierbar. Aber ich denke mal, mit einem Bruch, der jetzt wirklich stattfinden könnte und der von wesentlichen Kräften, vor allem aus Europa, aber nicht nur, betrieben wird, könnte das ganze Konstrukt neu geordnet werden. Ich hatte dieses alberne Wahlsystem schon mal angesprochen. One Country, One Vote, wo jeder Zwergstaat die Bedeutung von Spanien, Frankreich oder Deutschland hat im Parlament. Auch wenn da gar kein Fußball gespielt wird, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Das muss natürlich geändert werden. Und dann stellt sich die Frage, ob es eine FIFA in der Art überhaupt braucht. Die Antwort ist eigentlich nein. Die FIFA hat die WM zu veranstalten und die anderen Veranstaltungen, die sie ja tatsächlich austrägt. Und das kann so eine Art FIFA-Büro jederzeit machen. Der hauptamtliche Apparat, der hat Erfahrung, der kann das tun. Die arbeiten einfach so weiter, wie sie es bisher getan haben. Und an der Spitze rotiert dann zum Beispiel der Präsident eines der Kontinentalverbände alle 2 Jahre durch. Das wäre eine sehr gute Konstruktion und würde vor allem verhindern, dass jemand beispielsweise bei einem 2-Jahres-Turnus dass irgendjemand anfängt, in der FIFA sich eine Macht aufzubauen, mit der er den ganzen Fußball dann in den Griff kriegt, so wie es Infantino getan hat. In 2 Jahren ist das nicht möglich.
Sagt der Sportredakteur der Süddeutschen und FIFA-Experte Thomas Kistner am Ende der NDR Info Themen des Tages am Freitag.